Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life zu unserer zweiten Folge im neuen Jahr. Und für alle unsere neuen ZuhörerInnen vielleicht nochmal so eine kleine Wiederholung. Signals for Life ist ein Podcast von der DGBMT. Und nachdem wir jetzt, ich habe da vorhin noch mit Professor Stieglitz hier aus Freiburg gesprochen, weil er nämlich in der zweiten Doppelfolge dieses Podcasts zu Gast war. Und das ist aber schon 4 Jahre her. Also diesen Podcast gibt es inzwischen sehr lange. Dieses Jahr haben wir beschlossen, wir richten uns ein wenig neu aus. Wir haben dieses Jahr nur DoktorandInnen zu Gast, die sich mit ihren Promotionsthemen hier vorstellen. Also aktuellere Forschung kann man gar nicht finden als hier jetzt in diesem Podcast. Zusätzlich soll es natürlich auch ein bisschen darum gehen, wie ist überhaupt Promotionszeit? Was gehört dazu, wenn man promovieren möchte? Beziehungsweise was für Aufgaben hat man vielleicht noch so alle neben der eigentlichen Forschungstätigkeit, für die man sich ursprünglich natürlich auch irgendwo beworben hat? Zusätzlich orientieren wir uns dieses Jahr thematisch so ein bisschen an den 6 Leitinnovationsthemen der DGBMT und haben eben hier mit den ersten 2 Folgen den thematischen Schwerpunkt Neurotechnologien. Ich freue mich jetzt, Benedikt, dass du hier heute bei mir zu Gast bist. Alina kannten viele schon vom letzten Jahr. Das mit dir ist heute alles neu. Ich bin gespannt, was du uns erzählen wirst. Hallo.
Ja, hallo. Ich bin der Benedikt. Danke für die Einladung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Also ich weiß, viele Leute interessiert tatsächlich so ein bisschen die Geschichte, wie kommt man dazu, überhaupt sich für eine Promotion zu entscheiden. So, wir haben letztes Jahr gehört, nach einer Master gehen viele gerne in die Industrie. Promotion, ja. Und wenn Promotion, dann vielleicht auch nur Promotion und danach dann doch die Industrie. Das werden wir vielleicht von dir heute noch erfahren, wenn du darüber reden magst. Aber du hast dich auf jeden Fall für eine Promotion entschieden. Wie kam es dazu?
Ja, also die Masterarbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war es so ein bisschen so, will ich jetzt schon in die Industrie gehen oder will ich noch in diesem Forschungsumfeld bleiben? Auch insgesamt, das universitäre System hat mir schon gefallen. Also dieses, man ist unter jungen Leuten, man macht Forschung, es ist alles ein bisschen, ich nenne es jetzt mal freier und wilder.
Mhm.
Und das hat mir in der Masterarbeit, also davor im Studium bekommt man sowas nicht so wirklich mit. In der Masterarbeit ist man auf einmal viel im Labor, man entwickelt eigene Ansätze. Und da dachte ich mir, warum nicht eigentlich das Ganze noch ein bisschen größer machen und dann das mit einer Promotion machen? Dann ist natürlich auch immer die Sache, gibt es eine Promotionsstelle? Ich habe meine Masterarbeit hier am Lehrstuhl gemacht, habe dann einfach gefragt, ob es eine Stelle gäbe. Dann gab es erstmal in dem Moment keine, aber dann kurz danach, ein paar Monate später, habe ich dann eine Mail bekommen und dann wurde gesagt, hey, besteht's Interesse noch? Und dann habe ich natürlich gesagt, auf jeden Fall, also das war dann auch keine Frage für mich.
Ja.
Das hat sich dann auch bewahrheitet. Ich bin nach wie vor gerne in diesem universitären Umfeld. Wie es nach der Promotion weitergeht, ist eine gute Frage. Mein Hauptziel ist erstmal, das Ganze hier zu Ende zu bringen. Mein Horizont geht noch nicht darüber hinweg. Das wird sich dann alles irgendwie zeigen. Kann gut sein, dass ich direkt danach ja auch in der Industrie lande. Wir können gerne in 2 Jahren nochmal drüber reden.
Total. Das ist ja das Schöne. Das hatten wir jetzt quasi in der Folge davor auch mit Alina. Tatsächlich erweitert sich ja deine Möglichkeit danach nur nochmal. Also du verfeinerst deine Expertise mit der Promotion und du kannst danach nach wie vor in die Industrie. Die nehmen dich dann wahrscheinlich noch lieber mit Handkuss nach einer Promotion. Du kannst aber auch theoretisch was ausgründen, ein Start-up oder du sagst, ich mache einen Postdoc oder. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Wenn du sagst, die akademische Welt so mit ihren Strukturen, ich will nochmal was anderes sehen oder was auch immer. Aber gerade mit dem Themenschwerpunkt aus dem letzten Jahr, da hatten wir MINT und Nachwuchs, finde ich natürlich auch spannend zu erfahren, was hat dich damals überhaupt in diesen Fachbereich gebracht? Was war der Moment, wo du für dich erkannt hast, das ist das, was ich studieren möchte?
Ja, so mit dem Studium, ich wollte in Freiburg bleiben. Dann habe ich ganz klassisch so ein Online-Tool gemacht, um zu schauen, was könnte mir gefallen. Und dann kam Mikrosystemtechnik raus. Ich war lustigerweise aber davor, also ich komme auch hier aus Freiburg, schon von der Schule aus mal bei so einem Tag, wo man sich Sachen angucken kann, an der Technischen Fakultät. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kam auch bei diesem Online-Tool raus. Ja, ich schreibe mich mal ein und ich dachte aber schon so, okay, ist es wirklich das für mich?
Mhm.
Und dann in den ersten Semestern habe ich dann aber gemerkt, ja, okay, das gefällt mir schon sehr. So bin ich im Prinzip reingewachsen. Und das kann ich vielleicht auch so ein bisschen weitergeben, dass es bei mir nicht von Anfang an so war, dass es mein Riesentraum war, den ich schon immer hatte, sondern ich wusste auch nicht ganz, wo sind meine Interessen, wo sind meine Stärken. Und ich habe es ausprobiert und Mikrosystemtechnik hat zufälligerweise gut gepasst. Es hätte aber auch genauso gut sein können, dass ich gemerkt hätte, ah nein, nach 2 Semestern, das ist es jetzt wirklich nicht. Ich studiere was komplett anderes. Und ich hatte Glück, es hat gut gepasst. Was auch immer geholfen hat, war so das Umfeld. Also die Uni Freiburg ist, finde ich, eine gute Uni. Die Technische Fakultät hat sich da auch, ich habe mich hier wohlgefühlt. Ich hatte einen guten Freundeskreis. Wir haben uns da zusammen durchs Studium geboxt. Wir haben da echt miteinander viele Aufgaben zusammengelöst. Und dann habe ich auch jetzt, wir sind jetzt ja im Bereich Biomedizintechnik. Das hatte ich am Anfang auch so nicht gedacht. Also ich habe auch vieles ausprobiert zwischendrin. Ich habe meine Bachelorarbeit in einem komplett anderen Bereich, im Bereich Optik geschrieben. Ich habe 4 Jahre lang als studentische Hilfskraft am Fraunhofer für solare Energiesysteme gearbeitet. Also nochmal was komplett anderes. Und ich habe einfach Sachen ausprobiert und dann irgendwann gemerkt, das eine war es jetzt nicht zu 100%, das andere war es nicht zu 100%. Und dann dachte ich mir, für die Masterarbeit kannte Herr Stieglitz schon aus Vorlesungen und dachte mir, warum nicht einfach mal bewerben? Dann wurde ich angenommen, die Masterarbeit geschrieben und das mit dem Doktor habe ich ja gerade eben schon erzählt, wie es dann dazu kam.
Ja, aber das ist eine schöne Entwicklung und vor allen Dingen auch schön, dass du die Möglichkeit hattest, so ein bisschen auszutarieren und zeigt ja auch, wie vielfältig am Ende irgendwo die Auswahl ist. Also das heißt nicht, ich habe das jetzt studiert und es gibt dann irgendwie nur diese eine Möglichkeit, sondern es ist relativ breit gefächert, wo man am Ende wirklich landet. Jetzt hast du dich auf Biomedizintechnik spezialisiert. Du hast ja schon gesagt, deine Stelle gab es so erstmal nicht. Du hast dann aber ein Angebot bekommen, hast halt auch vorher Interesse bekundet. Das heißt, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass du eine Stelle hast, die hier an die Universität gekoppelt ist. Wir haben im letzten Jahr schon gehört, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu promovieren. Entweder man hat eine Stipendiumsstelle oder man macht es ganz frei. Das waren, glaube ich, nur die ganz wenigsten. Das ist natürlich auch einfach utopisch. Das heißt, du hast eine Anstellung, du hast auch irgendwo einen Lehrauftrag, den du wahrscheinlich abdecken musst, vertraglich. Liegt dir das?
Ja. Also ich tatsächlich, das ist immer so ein bisschen, ich bin über ein Projekt angestellt, so ist dann auch mein Doktorarbeitsthema tatsächlich entstanden, darüber können wir auch gerne nachher nochmal kurz reden. Ja. Aber man hat dann einfach nicht nur diese eine Sache. Ich glaube, das ist auch so, wenn man keine Doktorarbeit macht, dann denkt man sich auch immer, was macht die Doktorandin eigentlich den ganzen Tag? Es ist leider nicht so, dass wir den ganzen Tag im Labor stehen können und dann sofort publizieren, sondern, wie du schon erwähnt hast, also zum Beispiel der Lehrauftrag gehört dazu und je nach Semester sind es halt dann wirklich manchmal 2 Tage die Woche, die man damit verbringt, einen Laborkurs vorzubereiten, den Laborkurs zu betreuen und am Ende die Protokolle zu korrigieren. Manche Kollegen finden es nicht so angenehm, dass man auch lehren muss. Mir persönlich macht Spaß. Also ich bin auch gern jemand, der dann vor einem Studentenunterricht steht und den Leuten was erklärt. Ich hoffe, die Studenten sehen das genauso.
Ja.
Ich persönlich finde es schön, am Ende zu sehen, wenn sich die Studierenden verbessert haben. Das bedeutet, wir betreuen im Sommersemester immer einen Kurs Elektrotechnik, der ist im 2. Semester. Und da sieht man dann große Sprünge. Es ist das 2. Semester und dann sieht man wirklich, dass sie sich verbessert haben und dass sie mehr gecheckt haben, dass sie auch wissenschaftlich, und das macht Spaß.
Ja.
Man sieht die Leute dann hier am Campus auch immer wieder. Man wird gegrüßt, das finde ich auch schön. Also man scheint keinen ganz schlechten Eindruck hinterlassen zu haben.
Ja.
So, das wertet die Lehre natürlich dann auch auf. Aber wie gesagt, im Sommer fluche ich dann auch häufig. Jetzt schon wieder 2 Tage die Woche irgendwie nicht im Labor stehen können. Aber man kriegt das alles hin. Also man kriegt das schon alles irgendwie so geregelt, dass man dann die Forschung immer irgendwie hinbekommt.
Ja, und es ist ja am Ende kein Einzelschicksal, wie du schon gesagt hast. Also klar, ich kenne das auch, dass viele sagen, entweder ist es sogar ein Grund, erst gar nicht zu promovieren, weil man sich die Lehre überhaupt nicht vorstellen kann. Oder es ist irgendwie eher leidig, weil, das muss man ja auch ehrlich sagen, die wenigsten haben ja vorher irgendeine didaktische Vorausbildung und kommen da schon mit den krassesten Tools irgendwie hin und wissen, genau so läuft Lehre. Ihr habt natürlich die Chance, irgendwie von Erkenntnissen von älteren Leuten, die schon in der Promotion stecken, irgendwie zu profitieren. Und es ist nicht alles aus dem Kalten, aber viel ist auch, ihr müsst es erstmal in dem Moment selbst erlernen. Ihr müsst gucken, was seid ihr für eine Person in eben der Lehre. Und das ist schon, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Setting, so nach dem Studium.
Ja.
Das kann, glaube ich, nicht verglichen werden mit irgendwelchen Lerngruppen, wo man sich irgendwie was erklärt hat gegenseitig. Also von daher kann ich schon verstehen, dass es gewisse Leute gibt, die da einfach Respekt vorhaben, wenn das als neue Aufgabe dazukommt. Und das haben wir auch schon gehört. Es gibt natürlich auch weitere Aufgaben. Also es ist jetzt nicht nur, du hast Labor und dann 2 Tage Lehre, sondern es gibt natürlich irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ist es verpflichtend, dass man sich in der Promotion regelmäßig irgendwie auf Kongressen oder Konferenzen bewirbt oder ist das eher so ein unausgesprochenes gern gesehen? Auf jeden Fall gibt es noch weitere Tätigkeiten, denen man in seiner Promotion nachkommen kann.
Ja,
und
auch
muss.
Schon fast muss.
Ja.
Also Konferenzen würde ich als kann einordnen. Also ich glaube, hier wird niemand gezwungen, zu einer Konferenz zu gehen.
Ja.
Aber naja, es ist schon ein Soll. Also es ist, dort trifft man die Leute aus seinem Fachbereich.
Mhm.
Man trifft jetzt auch zum Beispiel bei der DGBMT, war ich jedes Jahr bei der Jahrestagung. Auch allein schon, weil es ist ja unser Fachbereich in Deutschland. Also es hilft mindestens einmal, dass man weiß, was machen die anderen und man sieht sich jedes Jahr. Und mittlerweile kenne ich da auch so einfach nur von jedem, jedes Jahr dahin gehen, einfach eine gewisse Anzahl an Leuten. Das ist persönlich schön, aber man hat dann auch einen gewissen fachlichen Austausch und dann hört man sich wieder die Vorträge an von den Leuten, die man 1-2 Jahre davor gesehen hat und sieht, ah okay, dann ist es das und das passiert. Aber natürlich der Idealfall ist auch, dass da Kooperationen entstehen. Und das hat jetzt bei meiner Doktorarbeit, die Kooperation ist jetzt noch nicht druckreif, deswegen sage ich jetzt auch nichts dazu. Die Personen wissen dann vielleicht, worum es geht, wenn sie den Podcast hören. Aber es hat auf jeden Fall da auch schon, nach dem Vortrag gab es dann ein kurzes Gespräch und dann wurde gesagt, hey, sollen wir denn nicht was zusammen machen? So, also deswegen sage ich mal, es ist ein Soll. Mir persönlich, da muss ich sagen, Konferenzen sind so ein bisschen die Belohnung des Doktorandenalltags. Man kriegt von der Uni gezahlt, dass man in eine fremde Stadt geht. Man lernt nette Leute kennen, man hat dann noch das Social Event, je nachdem, wo die Konferenz ist, ist es dann größer oder kleiner. Zieht danach vielleicht noch in eine Bar. Also es ist schon, ich finde einfach was sehr Schönes. Es ist natürlich auch immer wahnsinnig anstrengend. Also wenn ich dann 3 Tage auf der Konferenz war, dann bin ich am Wochenende auch platt und muss da auch nichts mehr machen. Aber es ist schon, also ich finde, wie gesagt, das ist eine Belohnung. Und wenn man auf eine internationale Konferenz geht, ich war jetzt zum Beispiel in San Diego, ich meine, man bekommt einen Flug nach San Diego und dann dort halt noch die Konferenz bezahlt. Also das ist ja wirklich, finde ich, ein absoluter Luxus.
Ja.
Und natürlich, man muss einen Poster oder einen Vortrag vorbereiten, man ist davor aufgeregt. Manchmal macht man es auch nicht so gut, wie man es möchte, aber meine Güte. Also ich finde immer noch, das Gesamtpaket von Konferenzen ist überragend. Also da möchte ich auch allen, die noch nicht waren und sagen, soll ich da wirklich hingehen, sagen, ja, macht.
Mhm. So. Also ich sehe es genauso wie du. Einmal, man hat dieses soziale Event. Wer, keine Ahnung, kein Auslandssemester gemacht hat oder nicht irgendwie mal so ein bisschen aus den eigenen 4 Wänden des Campus rausgeguckt hat, der wird spätestens da merken, wie wichtig das ist. Dann, wie du auch schon gesagt hast, thematisch hat man unheimliche Chancen, aus der eigenen Bubble sich zu vernetzen. Entweder, weil man guckt, was passiert links und rechts in einem ähnlichen Forschungsschwerpunkt oder eben, ich lerne Person XY kennen, die noch einen krassen Mehrwert mir geben
Absolut.
Kann. Das ist ja das Schöne an der DGBMT auch beispielsweise, dass da ja nicht nur IngenieurwissenschaftlerInnen stecken, sondern auch MedizinerInnen. Also es ist ja wirklich breit gefächert und gerade da, glaube ich, auf interdisziplinärer Basis können halt einfach unheimlich tolle Kooperationen entstehen,
ja,
die dann wiederum unfassbaren hohen Innovationswert haben können. Also ich glaube auch, das wären für mich schon zwei Themen, wie du schon gesagt hast, internationale Konferenzen, dann auch einfach andere Länder, andere Kulturen. Das habe ich auch mal von einem Doktoranden gehört, zu erfahren, wie andere Menschen in anderen Kulturen oder anderen Ländern auch einfach forschen. Also wie wir hier forschen, heißt nicht gleich, das wird, keine Ahnung, da genauso geforscht. Was sind da irgendwie Unterschiede und was heißt das auch? Also das ist ja grundsätzlich ein Ansatz, den man jetzt viel häufiger hört, nicht nur die Wissenschaft an sich zu betrachten, sondern auch das Forschen drumherum. Was ist ein Forschungsalltag? Was macht ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin?
Ja.
Das, glaube ich, schärft die eigene Identität dahinter. Also ich stimme dir zu. Ich glaube auch berechtigt, so wenn man das erste Mal macht und man ist dann super aufgeregt oder man hat vielleicht nicht auf Englisch studiert und muss dann aber plötzlich relativ schnell ja in der Promotion sich daran gewöhnen, dass einfach Englisch gesetzt ist.
Ja.
So, das ist auch indiskutabel. Dann kann ich auch nachvollziehen, dass man Respekt davor hat.
Ja,
und
absolut.
Da habe ich aber das Gefühl, ist die Community sehr, sehr offen, weil einfach alle es erlebt haben. Alle
ja.
waren mal an diesem Punkt. Jeder hat dafür Verständnis, wenn vielleicht das erste Mal oder das zweite Mal vielleicht nicht perfekt oder on point ist. Und selbst da kann man dann davon profitieren, dass eben ältere, erfahrene Leute vor Ort sind und man sich vielleicht auch mal Tipps und Tricks holen kann. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ein Voneinander und Miteinander lernen.
Ja, ja, absolut. Also ich habe auf Konferenzen das auch mit dem, vor allem mit dem Miteinander, ich habe das nie, oder was heißt nie, vielleicht fällt es mir gerade nicht ein, aber nie erlebt, dass man sich dann kritisiert, sondern es ist eher so dieses Hilfestellungmäßig gewesen. Und natürlich haben Leute auch mal andere Meinungen dazu und auch andere Ansätze. Aber das wird dann nicht so ausgesprochen, dass man sich irgendwie dann Vorwürfe macht oder so in einen Angriffsmodus geht, sondern das ist schon sehr hilfsbereit.
Ja.
Und vor allen Dingen bei jungen Doktoranden habe ich das Gefühl, da wird auch schon viel verziehen.
Ja, und ich glaube auch da, also es kann ja auch so ein Abchecken sein. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt. Manchmal hat man eine Situation, wo man sich selber nochmal erklärt und aber für sich feststellt, um ehrlich zu sein, sehe ich es genauso, wie ich das hier auch schon vorgestellt habe.
Ja, ja, ja.
Und nicht so, wie du vielleicht das gerade noch anders einordnest. Manchmal ist es ein Gewinn und manchmal ist es, also sowohl in die eine oder andere Richtung. Manchmal bestärkt es einen und manchmal kann man noch was mitnehmen und daran feiern. So, jetzt haben wir relativ viel so zu den Grundgerüst Promotion
das
und was
stimmt,
da alles ist und sein kann, gesprochen. Kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, wo, ich gehe mal davon aus, Herr Stieglitz dir geschrieben hat, hier, ich habe hier ein Projekt, hast du noch Interesse? Was ist es überhaupt für ein Thema? Worüber reden wir?
Wir reden von Energieversorgung tiefliegender Implantate mit Ultraschall. Man kann das Ganze so sehen, bisher werden, wenn Implantate durch die Haut versorgt werden mit Energie, meistens durch sogenannte Inductive Link, also induktive Kopplung mit Energie versorgt. Das geht aber nur gut für eine Tiefe von 1 bis 2 Zentimetern.
Okay.
Und dann braucht man eben noch Möglichkeiten, dass man tiefliegende Implantate, auch kleine Implantate mit Energie versorgt. Und das versuchen wir mit Ultraschall zu machen. Dann gab es damals ein Projekt, in dem es halt eben darum ging. Und dann ist es, dann dachte ich mir, okay, also ich arbeite jetzt nicht nur in diesem Projekt, ohne daraus irgendwie Forschung für mich zu ziehen. Und so ist dann meine Doktorarbeit, mein Doktorarbeitsthema wurde dann dadurch geschärft.
Mhm.
Genau, was wir machen, wir stellen diese Ultraschallwandler nicht selber her, aber wir machen alles, damit sie implantierbar werden. Das heißt, wir machen die komplette Aufbau- und Verbindungstechnik auf Deutsch. Das heißt, wir verkapseln die Ultraschallwandler mit medizinischen Silikonen, schauen dann, dass die elektrischen Verbindungen so verkapselt sind, dass man sie implantieren könnte. Auch zum Beispiel diese, auf Englisch sagt man Circuit Boards, also Leiterplatten, auf denen das stattfindet, die sind nicht biokompatibel. Die versuchen wir so herzustellen, dass es biokompatibel ist. Also im Prinzip, wir versuchen alles außerhalb dem Ultraschallwandler so zu entwickeln und zu verbessern und auch dann am Ende zu verkapseln, dass es in den Mensch eingesetzt werden könnte.
Ja.
Und dazu auch noch, weil wir das Institut für Mikrosystemtechnik sind, mit der Möglichkeit kann man das miniaturisieren. Also kann man da so ein bisschen in die Richtung gehen, jetzt haben wir noch derzeit relativ große Ultraschallwandler, aber könnte man die später kleiner machen? Deswegen benutzen wir auch Ultraschallwandler, die aus Membranen aufgebaut sind. Das heißt, es sind ganz viele Membranen nebeneinander. Und wenn man dann davon ein Stück einfach rausschneiden würde, wie aus so einem Kuchen, dann hätte man die gleiche Energiedichte.
Ja.
So, aber man könnte das natürlich dann miniaturisieren. Das heißt, das war bei uns auch wichtig, dass wir da in die Richtung gehen können. Und ja, ich hoffe, die...
Dass es funktioniert.
Dass es funktioniert, genau. Also die ersten Ergebnisse sehen jetzt nicht so schlecht aus, aber mal schauen, was noch kommt.
Ja, jetzt hatten wir bei Alina beispielsweise einen ganz konkreten Anwendungsbereich in ihrem Forschungsschwerpunkt. Bei dir klingt es so, dass es durchaus überall Anwendung finden kann.
Ja.
Hauptsache sozusagen Implantat, jetzt mal ganz platt gesagt.
Ja, das stimmt.
Ja, oder ist es schon... Abhängig.
Also es ist so, da ist so eher das Problem, wo kommt Ultraschall durch und wo nicht.
Mhm.
Also zum Beispiel Knochen leiten Ultraschall schlecht, Weichgewebe leitet Ultraschall gut. Das heißt, es ist eher für Bereiche gedacht, wie den Bauchraum, wo man einfach Weichgewebe hat. Aber wir haben da jetzt auch noch keinen Anwendungsort definiert. Es ging erstmal darum, dass es überhaupt funktioniert. Also bei Alinas Implantaten sind das ja schon Implantate, die man kennt und die man dann versucht, wirklich besser zu machen. Wir sind da noch ein paar Schritte davor. Also es gibt jetzt auch noch kein Implantat, wo wir das dann direkt benutzen könnten, sondern es geht überhaupt darum zu sagen, ja okay, wir können das verkapseln, wir können das so biokompatibel machen, dass alles passt. Und dann wäre der nächste Schritt zu gucken, ja okay, dann setzen wir es mal wirklich ein. Und wie tief kann man dann zum Beispiel gehen und was könnte man machen?
Ja, okay.
Aber da gibt es relativ viele theoretische Anwendungsmöglichkeiten. Mal schauen. Also zum Beispiel, wir haben auch ein Review-Paper geschrieben, dass man so ein verteiltes Implantat-Array im Körper hat, das durch Ultraschall mit Energie versorgt wird. Und da war dann zum Beispiel einfach mal eine fixe Idee, kann man das nicht bei Verdauungsstörungen machen?
Mhm.
Dass, wenn die Reizweiterleitung blockiert ist, dass man hat ein kleines Implantat, das checkt dann, okay, hier ist das Signal noch angekommen und dann hat man später, misst man, ah, hier ist es gar nicht mehr da und dann könnte man das da stimulieren und dann würde die Verdauung wieder problemloser funktionieren.
Ja, okay.
So, aber das ist natürlich sehr große Zukunftsmusik, auch weil dann die Implantate bis dahin sehr, sehr miniaturisiert werden müssten. Da sind wir noch nicht, aber trotzdem, es gäbe diesen theoretischen Anwendungsfall.
Aha. Aber ist ja an sich schön, also gibt euch ja unfassbar viel Perspektive, dass man erstmal sagt, das, was wir jetzt gerade machen, scheint zu funktionieren. Da arbeiten wir jetzt daran, dass es A, klein und anwendungsfreundlich ist, dass wir da auch einfach einen Standard setzen, den es so gar nicht gibt.
Ja.
Und dann zusätzlich gucken wir dann noch für die unendlich möglichen, also unendlich natürlich nicht, aber vielen Anwendungsbereiche, wie wir es dann da vielleicht noch individuell anpassen, wird mit Sicherheit nötig sein an der einen oder anderen Stelle. Du hast es schon angedeutet.
Auf jeden Fall.
Aber es kann auf jeden Fall eine relativ breite Anwendung wahrscheinlich finden, irgendwann dann.
Irgendwann dann. Und naja, man konkurriert natürlich dann auch immer mit anderen Forschungsgruppen weltweit, die natürlich auch die Ideen hatten. Und dann ist dann auch immer die Frage, was haben die sich für einen Anwendungsfall vorgestellt?
Ja.
Ja, dann versucht man da auch so ein bisschen seine Nische zu finden. Aber das ist alles noch Science in Progress, nenne ich es jetzt einfach mal. Also es geht, man liest Publikationen von anderen Gruppen und denkt sich dann, heieiei, da hätte ich vielleicht auch drauf kommen sollen oder jetzt sind die da schon ein bisschen weiter, aber dann spornt das einen auch immer an, damit man da nochmal die eigene Idee überdenkt und verfeinert. Und dann kam zum Beispiel dann auch die Idee mit dem Darmbewegung, Darmmodulation.
Ja.
Und das fanden wir dann zum Beispiel ein gutes Beispiel, um das auch erklären zu können.
Ja, total. Gerade wenn die anderen Forschungsgruppen sich da noch nicht drauf gesetzt haben, sozusagen.
Ja.
Jetzt würde mich ja noch interessieren, wo du überhaupt stehst in der Promotionsphase. Also das klingt mir schon nach sehr weit fortgeschritten und nicht, du bist in der Anfangsrecherche, sondern wahrscheinlich bist du drittes Jahr.
Ja, schon ein bisschen weiter leider.
Ja.
Also das Thema an sich hatte ich Ende 2020.
Okay.
Das heißt, nach Adam Riese sind es jetzt, wissen wir es, über 5 Jahre.
Ja.
Und tatsächlich geht es bei mir gegen Ende zu. Und jetzt stehen noch die letzten Versuche an, die ich noch versuche irgendwie
mit unterzubekommen.
Mit unterzubekommen, genau. Dann schaut man natürlich auch immer, was kann man davon noch alles publizieren.
Mhm.
Also wir haben jetzt sehr viele Vorversuche gemacht, aber es ist noch nichts druckreif. Und jetzt geht es dann ans Publizieren und Zusammenschreiben, was in Kombination natürlich auch ein knackiges Jahr 2026 wird.
Ja, absolut.
Bin zuversichtlich, dass man das hinbekommt. Jetzt erstmal die letzten Versuche und dann schauen wir mal.
Hast du während deiner Promotion schon Paper veröffentlicht? Also auch da gibt es ja Unterschiede. Wir haben jetzt im Podcast hier das, glaube ich, noch gar nicht so behandelt. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man irgendwie diese 3 Paper mit Option auf ein 4. veröffentlicht und dann fasst man die am Ende nochmal zusammen oder man schreibt eine Monographie.
Ja.
Was ist es bei dir? Schon die Paper?
Ja, eher Monographie tatsächlich.
Ja, okay.
Es gibt dann auch noch andere Forschungsbereiche, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, die schneide ich jetzt auch nicht an.
Ja.
Mit denen ich mich auch beschäftigt habe, vor allem in den letzten 2 Jahren. Die versuche ich da auch noch irgendwie so ein bisschen mit unterzubringen, wenn es geht. Und es ist auch einfach vieles im Hintergrund passiert, was nicht so zu 100% publizierbar ist, weil dafür reicht es dann nicht, aber man hat trotzdem viel Arbeit reingesteckt. Und dann versucht man das aber trotzdem auch für die Nachwelt zu erhalten. Und dann dachte ich mir, das wird eine Monographie. Bei mir, ich habe jetzt bisher nur ein großes Review-Paper, oder was heißt großes? Review-Paper veröffentlicht und sonst nur an einem anderen Paper mitgearbeitet, aber da bin ich nicht Erstautor, das heißt, das könnte ich natürlich jetzt nicht benutzen.
Mhm.
Aber da ist trotzdem auch eigene Forschung mit eingeflossen. Das war auch in dem Ultraschallbereich auf Empfängerseite. Das heißt, bei mir steht es jetzt auch noch an zu publizieren, aber da habe ich auch mit Thomas Stieglitz einen Plan aufgestellt. Das heißt, er weiß auch Bescheid und was die Pläne sind, damit die Monographie nicht abgegeben wird und dann bisher nicht publiziert wurde. Also das ist dann schon auch immer mit einberechnet.
Ja, okay. Dadurch, dass ich ja von den Geisteswissenschaften komme, da können so Monographien auch mal schnell bei 200, 300, ich glaube, ich habe sogar mal eine Doktorarbeit mit 500 Seiten gesehen.
Ich glaube, das würde unser Chef wieder zurückgeben und sagen, ja, das kann man auch kürzen.
Das hängt halt davon ab, was ist sozusagen das, was man sich in der Forschung angeguckt hat, ganz klar. Da schreiben die ja teilweise wirklich schon ab dem ersten Jahr und dann in jedem Jahr irgendwie weitere Kapitel.
Ja.
Aber gibt dir die Möglichkeit, du hast es schon angesprochen, ich finde es immer, das ist in der Forschung so ein Thema, was gar nicht so präsent ist. Jedes Ergebnis ist ein Ergebnis.
Ja, absolut. Auch schlechte Ergebnisse sind Ergebnisse.
Genau, sind eine Erkenntnis, korrekt. Wird aber in der wissenschaftlichen Community natürlich jetzt nicht so gefeiert, dass wenn ich herausfinde, mein Versuch, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, hat nicht funktioniert,
ja,
dann ist es eben keine Erfolgsgeschichte im klassischen Sinne, obwohl du definitiv mit dieser Erkenntnis ja weiterkommst. Und deshalb finde ich den Ansatz irgendwie ganz schön zu sagen, dann schreibe ich keine 3 Erfolgspaper, die quasi die reinen Erfolgsergebnisse hier dokumentieren, sondern ich dokumentiere auch die Sachen, die nicht genau so gekommen sind wie erwartet, weil sie ja definitiv für alle, die sich damit in Zukunft auch beschäftigen, einen Mehrwert bringen. Also die müssen gewisse Überlegungen vielleicht, die du dir gemacht hast an der Stelle, sich nicht mehr machen oder können halt von deinen Erkenntnissen der Sachen, die auch nicht funktioniert haben, schon direkt da anfangen. Und dann machen sie vielleicht auch 10 Versuche, die dann nicht funktionieren, aber sie haben einen ganz anderen Stand. Das ist, also ich finde es total cool zu sagen, ich halte das irgendwie für die Nachwelt fest, für die Leute, die dann da weiter dran rumgrübeln wollen. Ja. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob du da die nächsten Jahre auch noch weiter dran rumgrübelst. Aber du hast ja schon gesagt, kannst du noch nicht ganz so viel zu sagen. Es hat sich eine Kooperation ergeben jetzt. Ja. Da entsteht gerade was.
Genau, es ist noch sehr am Anfang, muss man sagen. Mhm. Aber es ist so ein Interesse bekunden und mal schauen, was das wird. Mhm. Vielleicht ein bisschen wie beim ersten Date.
Dann hoffen wir mal, dass es noch das zweite und dritte gibt.
Ja, das wäre aus wissenschaftlicher Sicht auf jeden Fall schön.
Ja, es gibt auch, glaube ich, so eine Regel, dass man vor dem dritten Date küsst man nicht oder wie auch immer, geht man nicht mit nach Hause. Von daher hoffe ich, dass ihr an die Stelle kommt, wo ihr dann wirklich ans Eingemachte gehen könnt und nicht mehr nur das Beschnuppern der Forschungsarbeit.
Ja.
Jetzt kennen wir dein Thema. Ich kann mir noch schlecht vorstellen, wie ich mir deinen Forschungsalltag, wie der so aussieht. Also du hast schon gesagt, gerade wenn du viel Lehre hast, bist du wenig im Labor.
Ja.
Was machst du? Bist du auch im Rheinraum unterwegs? Das war jetzt natürlich mal ein Umstand, den uns Alina mitgegeben hat. Findet deine Forschung ganz woanders statt? Also du kannst ja nicht sagen, das habe ich jetzt die letzten 5 Jahre genau so am Stück gemacht, weil dafür wird es unfassbar vielschichtig sein, wie du arbeitest und was du wie an Experimenten machst. Aber wenn wir uns jetzt angucken, du hast gesagt, jetzt stehen noch die letzten Experimente vor der Tür, die letzten Ergebnisse. Was machst du da gerade?
Tatsächlich, ich benutze relativ viele Labore jetzt auch in der Endphase.
Mhm.
Ich bin auch im Rheinraum zu finden. Also da machen wir diese biokompatiblen Leiterplatten.
Ja.
Aber wie sieht mein Alltag aus? Also dann zum Beispiel, wenn ich jetzt zurück zum Rheinraum gehe, da braucht man eine relativ lange Einarbeitungsphase. Da fühlt man sich mit der Zeit einfach sicherer und wohler. Ich versuche Sachen an Abschlussarbeiten auszulagern, wenn es möglich ist. Also zum Beispiel für eine Masterarbeit. Da habe ich jetzt eine Studentin, die diese Leiterplatten untersuchen soll. Aber dann werde ich mit ihr am Anfang natürlich auch in den Rheinraum gehen, um die Fertigung zu begleiten, weil für sie ist der Rheinraum einfach ein komplett neues System, neues Konzept. Also sie war noch nie davor in einem Rheinraum. Das heißt, da werde ich dann zum Beispiel mit ihr relativ viel Zeit verbringen und sie auch nicht alles machen lassen, sondern vielleicht auch manche Sachen da vorbereiten. Und dann werden wir sehen, ob sie da auch in der Produktion einfach viel macht oder ob es dann im Endeffekt Messdaten und Auswertung ist. So, das ist dann zum Beispiel was, das gehört in den Alltag. Die ganzen Verkapselungen von den Ultraschallwandlern, die mache ich hier hausintern in unserem sogenannten Grauraum, weil ich da Silikone benutze. Und wenn ich mit den flüssigen Silikonen in den Rheinraum möchte, dann werde ich vom Rheinraumchef gevierteilt. Verständlicherweise.
Ja.
Da haben wir halt extra unseren Silikon-Grauraum. Das heißt, da habe ich die letzten Jahre wirklich viel Zeit mit verbracht. Ich kann auch wirklich mittlerweile einiges über Silikone sagen, auch Sachen, die ich nie lernen wollte. Und weißt du, wie Vernetzergifte es gibt, ja?
Ja.
Aber genau, das so, ich sage jetzt mal, Grauraum ist mein Labor zu Hause. Also da war ich jetzt so am häufigsten. Und ich glaube, man könnte mich morgens um 3 aus dem Schlaf reißen und ich würde eine Silikonspritze anmischen können. Das ist kein Problem.
So, ja, das sitzt
das,
jetzt.
Das sitzt jetzt, das würde ich auch halbwegs blasenfrei nachts um 3 hinbekommen.
Ja, also das heißt, manchmal Rheinraum, da gerne in der Betreuung. Das finde ich allgemein, das war mir gar nicht so bewusst oder ich kenne das nicht aus vielen Promotionsstellen, dass ihr ja auch die Chance habt, tatsächlich Studis bei ihren Abschlussarbeiten wirklich eng zu betreuen. Also das hatte mich schon im Dezember letztes Jahr so ein bisschen gewundert. Nicht nur, dass ihr kontaktiert werden könnt bei meiner Frage oder so, sondern ihr habt ja richtig die Betreuung sehr engmaschig, was ich glaube, sowohl für dich eine Chance ist, weil du eben sagen kannst, okay, es gibt hier Dinge, die kann ich irgendwo auslagern, klingt so ein bisschen praktikabel, aber du kannst auf jeden Fall sagen, das ist eine Aufgabe an sich ja auch, wie das der Betreuer selbst ja auch macht. Ich habe hier mein Oberthema und zu den Unterthemen lasse ich jetzt auch gerne andere neugierige Menschen ihre Gedanken dazugeben. Das ist ja immer, das haben wir schon einstiegs gesagt, kann nur befruchtend sein,
ja.
Zwei Köpfe zu einem Thema. Und gleichzeitig haben die jungen Leute wiederum ja eine unheimlich praxisnahe Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten im Studium schon aufzustellen. Also das finde ich faszinierend. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Freiburg so macht, das glaube ich fast nicht.
Ja.
Aber ich habe es noch nicht so oft gehört.
Ja, also ich dachte auch immer, das ist der Standard. Also ich habe das so in meiner Bachelorarbeit und Masterarbeit kennengelernt und dachte auch immer so, ah ja, andere Leute werden dann in anderen Universitäten genauso betreut. Und dann habe ich mit Freunden geredet, die so über Deutschland und zum Teil Europa verteilt studiert haben und die waren dann immer so, hey, nee, was macht ihr denn für eine Masterarbeit? Was macht ihr für einen Aufriss? 6 Monate Masterarbeit? Wir machen 2 so. Und ich fand das, wie gesagt, cool. Also mir hat das, wie am Anfangs erwähnt, den Einstieg hier in die Forschung wirklich erst schmackhaft gemacht.
Ja.
Und jetzt aus der Perspektive Doktorand, es ist ein Geben und Nehmen. Also für mich wird Arbeit abgenommen.
Mhm.
Und für die Studierenden, man kriegt dann ein Forschungsfeld und je nach Betreuer bearbeitet man das eher selbstständig oder nicht. Es ist natürlich auch persönlichkeitsabhängig. Aber ich finde das dann auch für die Studierenden einfach, sie haben dann ihr Forschungsfeld und das bearbeiten sie dann zum Beispiel in der Bachelorarbeit für 3 Monate. Und in diesen 3 Monaten können sie auch sagen, hey, ich möchte das relativ frei machen. Und dann sagt man als Betreuer auch, alles klar.
Ja.
So, und tatsächlich, die Realität ist so, dass es engmaschiger ist, aber am Ende soll irgendwas Cooles dabei rauskommen, auf das die Studierenden stolz sein können und im Idealfall, das ist das Wichtigste, sie eine gute Note bekommen. Für uns ist das Wichtige, dass wir da gute Forschungsergebnisse rausbekommen oder Erkenntnisgewinne. Und meine Erfahrung ist, wenn man die Studierenden engmaschig betreut, dann gibt es die besten Ergebnisse.
Ja.
Allein schon, wenn sie viele Fragen haben und dann zu einem kommen können, dann ist es ja gut, weil dann müssen sie nicht alles nochmal in dem 17. Paper nachlesen, sondern da kann man auch mal kurz sagen, hey, so habe ich das noch nie gesehen, mach das vielleicht mal nicht so oder hey, du bist auf dem genau richtigen Weg, lies da nochmal ein bisschen mehr. Also das ist absolut möglich und dann mit denen ins Labor zu gehen und die nicht erstmal hängen zu lassen, sondern zu sagen, hey, komm, wir machen das jetzt am Anfang ein paar Mal zusammen und wenn du dich sicher fühlst, dann machst du es alleine. Manchmal muss man sie auch so ein bisschen Flüge werden lassen, sage ich jetzt mal ganz salopp und einfach sagen, hey, du kriegst das schon hin, ne?
Mhm.
Du, Telefonnummer kennst du, wenn das ist, rufst du an oder ich komme ins Labor.
Ja.
Aber dann funktioniert das meiner Meinung nach am Ende so, wie du schon sagtest, am fruchtbarsten.
Ja, und ich glaube, am Ende hast du ja dann daraus auch einen größeren Mehrwert. Also je tiefer die Person dann in der Forschung steckt, desto relevanter werden ja die Fragen auch wiederum für dich. Und das ist, finde ich, ich kenne das aus der Wissenschaftskommunikationsperspektive, dass man wirklich nochmal sich selbst hinterfragt, habe ich an dem Punkt so selbst alles richtig bedacht oder kommt da plötzlich ein vielleicht erstmal naiv blickender neuer Ansatz,
ja,
völlig aus dem Kalten, wo ich aber selber mich ertappe, dass ich das so noch nicht gesehen habe und
ja,
dass es eigentlich ein ziemlich smarter Ansatz ist. Danke dafür.
Ja, das kenne ich. Das kenne ich auch tatsächlich. Und da muss man auch so ein bisschen seinen eigenen Stolz ehrlicherweise runterschlucken.
Ja, ja.
So, und dann gibt es aber auch die Situation, da kommen dann Rückfragen und man denkt sich, das habe ich so noch nicht betrachtet.
Ja.
Und ich weiß darüber nicht so viel, wie ich sollte in meiner Doktorarbeit. Und dann muss man sich nochmal dahinter klemmen und vielleicht auch mal sagen, ja, ja, ich komme da morgen nochmal auf dich zurück. Ganz ehrlich, jetzt gerade weiß ich es noch nicht.
Ja.
Und das hat auch geholfen und das kann ich auch dann jedem jungen Doktoranden mit auf den Weg geben. Gönnt euch am Anfang schon eine Bachelor- oder Masterarbeit. Nämlich dann merkt ihr auch selber, wo sind eure grauen Flecken. Das hat mir sehr geholfen und da kommt man ins Schwitzen, aber ist ja okay. Also.
Ja, total. Weiß ich nicht, ob das mal die Ursprungsintention von dieser engen Kombination Promotion und Abschlussarbeit aus dem Studium war, aber es ist auf jeden Fall ein Riesengewinn dadurch.
Ja.
Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich kenne das selber auch aus Seminaren, dass dann Leute wirklich, also Professoren, Professorinnen, ihre aktuellen Forschungsthemen mal mit ins Seminar nehmen und dann einfach mal gucken, was so die jungen Studis noch für frische Gedanken mit reinbringen.
Mhm.
Und das ist also für mich absolut nachvollziehbar, dass man da einfach mal guckt, ob man sich selbst halt rückversichern kann oder selber noch eben Lücken irgendwo feststellt. Du hast ja zum Anfang auch schon gesagt, das Projekt und wir forschen dazu.
Mhm.
Ich gehe mal davon aus, zu wir gehört ein Team, ein größeres. Ist das nur hier dieses Projekt in Freiburg? Bei Alina haben wir gehört, bei ihr sind es 3 Standorte, die zu diesem Projekt gehören. Wie sieht das bei dir aus?
Also die Ultraschallforschung ist entstanden aus einem wirklich gigantischen EU-Projekt.
Mhm.
Das waren, glaube ich, 63 Projektpartner.
Okay.
Und natürlich hatte man da nicht mit jedem Projektpartner Kontakt, aber halt mit denen man dann am Ende die relevante Forschung gemeinsam betrieben hat. Also zum Beispiel mit den Herstellern der Ultraschallwandler.
Mhm.
das waren dann ein Unternehmen aus den Niederlanden und ein Unternehmen aus Finnland. Und dann hat man sich zu Projekttreffen wirklich in Europa verteilt getroffen. Dann hatte ich noch eine enge Kooperation oder einen engen Austausch mit einem Fraunhofer in Berlin und hier mit einem ausgegründeten Unternehmen von uns, mit der Cortec. Und dann hat man sich so in diesem gigantischen EU-Projekt so gemeinsam mit den anderen Doktoranden und Doktorantinnen vor allen Dingen da so durchgeschlagen. Wir hatten dann so unser kleines Doktorandenteam, sage ich jetzt einfach mal, die sich dann unterstützt haben. Und dieses EU-Projekt ist dann ausgelaufen und ja, seitdem mache ich die Ultraschallforschung weiter, weil so der Zug war schon abgefahren und ich wollte dann natürlich jetzt auch, also das EU-Projekt ist zu Ende, aber die Ultraschallwandler sind noch nicht durchcharakterisiert und ja, für meine Doktorarbeit eh noch wichtig, das zu Ende zu bringen. Und seitdem mache ich das ohne EU-Projekt.
Was ja wirklich schön ist, ist, dass du von diesem EU-Projekt, von diesem Netzwerk so krass profitieren konntest, weil das ist ja auf jeden Fall ist was Bleibendes. Also selbst wenn man Forschungsarbeiten ja beendet und die liegen vor 10 Jahren, der Kontakt bleibt ja trotzdem bestehen und man trifft sich eventuell nochmal wieder, weil man feststellt, jetzt ist der Moment, wo man sehr gut zusammenpasst. Man entwickelt sich erstmal, hat man irgendwie den gleichen Startpunkt und dann gibt es aber eine Entwicklungskurve und dann schaut man, wo trifft man wieder zusammen. Habt ihr das noch, dass dieses Netzwerk sich immer mal wieder austauscht?
Ja, also es ist natürlich nach Ablauf des EU-Projekts ein bisschen spärlicher geworden. Aber trotzdem, wenn ich noch Fragen zu den Ultraschallwandlern habe, habe ich die Hersteller in den Niederlanden und Finnland kontaktiert und die haben dann auch nett geantwortet. Und
ja, cool.
Jetzt bei der letzten Konferenz habe ich dann auch ein Poster mitgenommen, wo ich dann davor nochmal die Kollegen in Finnland gefragt hatte, was, und die stand natürlich dann auch auf dem Poster. Also wenn wir deren Ultraschallwandler benutzen, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass sie da draufstehen. Und allein schon deswegen bestehen diese Kooperationen noch ein bisschen.
Ja.
Ja, die Forschung endet nicht mit Ende eines Projekts.
Nee, das ist ja auch das, wo man sagen kann, Leute, die vielleicht nach dem Studium so ein bisschen überlegen, möchte ich die Forschungskarriere oder nicht, das ist ja einfach ein Problem in der Wissenschaft, kann man schon so sagen. Also es gibt Projekte, die sind eigentlich immer an Zeit, also an ganz klar definierte Zeiträume definiert.
Ja.
Man kann Projekte verlängern, das gibt es natürlich, je nachdem, was es für ein Projekt ist, was für ein Forschungszusammenschluss. Aber die Fragestellungen und die Forschung dahinter, die sind ja nicht einfach mal definiert per se nach 4 Jahren definitiv geklärt oder nach 8 oder nach 12, sondern es gibt Themenschwerpunkte, die kann man auch 30, 40, 50 Jahre beforschen, weil einfach immer wieder sich neue Erkenntnisse hervortun. Das ist, glaube ich, einfach Forschung.
Ja.
Also das ist so ein bisschen das eine, was mit dem anderen nicht ganz einhergeht und was natürlich dahingehend auch nicht Sicherheit bietet. Also du kannst jetzt zu diesem Thema deine Promotion machen und hast dann da deinen Doktortitel, aber es steht ja überhaupt nicht fest, ob du zu diesem Thema eventuell noch einen Postdoc machen könntest oder ob das sozusagen dein Steckenpferd wird und du setzt dich da drauf und habilitierst irgendwann, weil es einfach an auch da wieder ausgeschriebene Stellen irgendwo gebunden ist. Und ich glaube, viele haben natürlich auch einfach Glück, will ich es gar nicht nennen. Man hat ja irgendwie Beziehungen, man hat ein Netzwerk und gerade wenn da eine vielversprechende Forschung irgendwo ist zu einem Themenfeld, dann kann man da ja auch einfach, gibt es durchaus Möglichkeiten, dann dementsprechende Stellen zu schaffen. Und trotzdem ist es was man, glaube ich, mit berücksichtigen muss. Ich kann schon verstehen, dass es etwas ist, wo viele auch sagen, da hat man Respekt vor oder auch aus Forschungsperspektive, dass man sagt, oh, es nervt auch, weil ich würde gerne einfach ohne diesen Druck im Nacken sozusagen, wie bekomme ich das Projekt finanziert, dazu forschen, weil ich weiß, dass ich Erkenntnisse definitiv erbringe und trotzdem bin ich daran gebunden und kann halt nicht frei von Sorge der Finanzierung einfach jeden Tag in meinen Reinraum gehen oder in mein Graulabor und da mein Ding machen. So funktioniert es halt leider nicht.
Nee, also Budgets und Verträge sind natürlich immer Sachen, die im Hintergrund sind. Also allein schon, wie lange läuft mein Vertrag? Wann muss ich jetzt zu Ende sein? Wie gesagt, man hat ja schon mitbekommen, ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei und ich habe immer noch einen Arbeitsvertrag. Also es ist in Ordnung, aber auch der hat ein Ablaufdatum. Und man kann da nicht einfach so vor sich hin forschen. Ich finde es persönlich gut, dass es ein gewisses Ablaufdatum gibt, aber es stresst auch. Also wie du sagst, es ist schon auch so, man kann da nicht einfach unbegrenzt aus dem Vollen schöpfen und auch alles das machen, was man möchte. Man muss das schon sehr priorisieren und sagen, das mache ich jetzt noch, das mache ich jetzt noch und das bringe ich dann in die Doktorarbeit.
Ja, ich glaube, ich sehe das geteilt, weil wenn ich jetzt sage, ich bin in einer Form von Ausbildung, was du ja noch bist.
Ja, absolut.
Also klar. Bachelor und Master, das ist sozusagen der Grundstock für diese Promotion. Dann würde ich auch sagen, eine Ausbildung hat eine definierte Zeit und ja. man kann die mal verlängern. Gerade in der Forschung, finde ich, ist es sowieso überhaupt nichts Unübliches, gerade weil man auch so viele andere Sachen noch parallel macht. Und teilweise sind Leute ja mit einem Projekt auf einer Stelle, forschen aber in noch drei weiteren Projekten irgendwo mit. Also es ja. ist dann gar nicht nur dieses eine Thema. Und du hast ja auch schon angedeutet, dass du gerade in deiner Monografie auch durchaus andere Themen, die aber thematisch immer irgendwo eine Schnittstelle haben, ja. gut mit einbauen kannst, die du eben hier auch beforscht hast,
ja.
dann finde ich schon, dass man sagt, es muss einen Start und ein Ende geben. Aber danach muss es ja nicht per se heißen, dann muss es jetzt der Postdoc sein oder dann muss ich jetzt habilitieren. Und auch das sind ja relativ klar definierte Zeiträume wieder.
Ja.
Von daher, da lässt sich das wahrscheinlich, da kommen wir jetzt an so elementare Diskussionspunkte,
ja,
für die wir keine
sagen.
Antwort finden werden, weil es die halt so per se nicht gibt.
Ich glaube auch, dass so die meisten Doktoranden und Postdocs haben das schon mal beim Mittagessen oder beim
diskutiert
genau,
für sich.
Genau, diskutiert so. Wie könnte man Forschung besser gestalten? Wie ist es mit den Arbeitsverträgen? Also ich glaube, das haben wir alle schon gemacht.
Ja, glaube ich. Ja, so. Absolut. Aber ich meine, wenn man es nicht diskutiert, kann sich da ja auch gar nichts dahingehend verbessern oder man kann irgendwie sagen, das funktioniert so noch nicht. Aber zurück zu deiner Forschung ja. jetzt. Ich finde, es schwingt auf jeden Fall mit, dass du coole Erkenntnisse gesammelt hast, dass du jetzt davor stehst, wissenschaftlich relevante Themen publizieren zu können. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ist auch klar, dass eben nicht alles reibungslos verlief und du auch Herausforderungen hattest.
Ja.
Vielleicht magst du uns mal mitnehmen an einen Punkt, wo wir auch so richtig nochmal mit dir in deinen Forschungsalltag gehen können, wo du eine Situation hattest, wo du dir das und das vorgenommen hast und dann hat es erstmal nicht geklappt. Und vielleicht ja auch ein Beispiel, wo es dann doch noch eine Lösung für gab.
Ich glaube so, wo soll man da anfangen? Also
gut.
Wir wildern da mit Ultraschall natürlich in einem Fachbereich. Das ist, da fühle ich mich nicht zu Hause. Also das ist für mich viel Neuland gewesen. Und da dachte man dann, ja okay, dann kann man das ja relativ schnell und gut machen. Und dann haben wir zum Glück gute Kollegen von einem anderen Lehrstuhl. Und die verstehen was von Ultraschall, das kann ich so sagen.
Ja.
Grüße gehen raus, wenn ihr das hört. Und da konnte ich dann auch immer wieder vorbeischneiden und fragen, hey, bin ich da gerade auf dem richtigen Weg oder bin ich da komplett falsch? Und da habe ich dann auch so ein paar Ansätze gehabt. Zum Beispiel haben wir dann Schalldruckmessungen gemacht, aber mit einem Messaufbau, der war einfach zu ungenau. Und da musste man dann auch so, oh, jetzt haben wir da so viel Zeit investiert so und alles dafür gemacht und eine Vorschaltung gebaut und ich weiß es nicht. Um dann am Ende zu merken, ja, die Ergebnisse sind grundsätzlich cool, aber publizierbar auf keinen Fall. Dafür ist der Aufbau einfach zu ungenau gewesen. Und wir haben dann zumindest so das Ding gehabt, ja, durch die Silikonverkapselung kommt trotzdem genügend Schalldruck durch. Aber wie gesagt, das war zu unpräzise. Und dann denkt man sich, ach Mensch, hätte ich da doch irgendwie von Anfang an mal gedacht, zu einem anderen Lehrstuhl zu gehen, zu fragen, ob man den Aufbau verwenden kann, ob man deren Vorschaltung verwenden kann. Und dann merkt man so, ah ja, das waren jetzt 3 Monate Forschung oder vielleicht sogar noch mehr, zusammen mit einer Masterarbeit, die ich dann betreut habe, die in die Richtung ging. Und naja, am Ende muss man dann aber auch sagen, Erkenntnisgewinn ist Erkenntnisgewinn. Jetzt würde ich es anders machen, aber ich glaube, jeder Doktorand hatte das so. Aber das war so ein Moment, das ist schon frustrierend irgendwo.
Ja.
Und jetzt stehen zum Beispiel noch Schalldruckmessungen aus. Die habe ich dann aber bewusst nicht bei uns, möchte ich nicht bei uns machen, sondern habe dann einen Fraunhofer angefragt, ob sie da Interesse auch eine kleine Kooperation haben, dass ich dahin fahre, die Messung mache und wenn was publiziert wird, dann stehen die natürlich drauf.
Ja.
Also so, das war zum Beispiel mal so ein kleiner Tiefpunkt. Oder wir haben versucht, mit den Silikonschichten, die Silikonschichten akustisch zu untersuchen. Und dafür braucht man dann sehr, sehr glatte Silikonschichten. Und das haben wir dann versucht, mit dem gleichen Herstellungsprozess zu machen, gleiche Schichtdicke. Aber wir hatten natürlich keinen Ultraschallwandler, auf dem wir es aufbringen konnten. Ja, die sind teuer, rar gesät. Und dann haben wir das versucht, auf Ersatzmaterialien zu machen. Und wir haben da wirklich wochenlang versucht, die gleiche Schicht zu machen. Aber sobald wir das auf irgendwas anderem gemacht haben, sah es schon immer anders aus. Und da gab es auch häufig dann so kleine Luftbläschen drin. Und wir haben nicht verstanden, woher die kamen, weil es war keine Luft drin. Wir hatten das alles so gemacht, dass es unter Luftausschluss ist. Und da dachten wir auch irgendwann, also das ist jetzt Labor-Voodoo, wir verstehen einfach nicht mehr, was hier passiert. Und dann irgendwann hat es so geklappt, dass wir es vermessen konnten. Da sind uns auch 3 Steine vom Herzen gefallen.
Ja, glaube ich.
Das sind so Sachen im Alltag, da denkt man sich einfach nur so, warum passiert das mir?
Ja.
Warum stand ich jetzt so viel im Labor? Und jemand anderes würde das dann vielleicht einfach machen und dann wird es einfach sofort funktionieren.
Glaube ich nicht.
Ja, aber
das denkt man sich in dem Moment.
Genau, das denkt man sich in dem Moment. Oder dann irgendwann kam ein Student zu mir und meinte, Sag mal, Bene, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass im Grauraum, wir benutzen Silikon, das mit Luftfeuchte aushärtet. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass das Silikon im Sommer so ein bisschen höher ist, weil wir da mehr Luftfeuchte drin haben, obwohl eigentlich die Luftfeuchte drin gecheckt wird und die Klimaanlage irgendwann anspringt im Sommer und das entfeuchtet ja auch. Nichtsdestotrotz, ein bisschen mehr Luftfeuchte war drin und das hat dann dazu geführt, dass die Silikonschichten so ein bisschen dicker waren.
Ja.
Und dann dachte ich mir auch so, also das kann es ja nicht sein, dass es in einem kontrollierten Labor auch noch zu solchen unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Und das sind dann so Momente, wo man sich dann einfach wirklich so alles mal das komplette Leben hinterfragt, im Labor sitzt und dann ist vielleicht auch Zeit, einfach mal ein Bier zu trinken und am nächsten Tag weiterzumachen. Ja. Also vielleicht nicht morgens um 10, aber.
Ja, nee, aber kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, auch da habe ich schon häufiger gehört, dass aufgrund von so uneinschätzbaren Parametern plötzlich Erkenntnisse zutage kommen,
ja,
die dann die Erkenntnis sind. Also ich weiß, ich hatte mal eine Doktorandin zu Gast, die hat quasi von ihrem größten Fehlergebnis dementsprechend berichtet. Und das war aber am Ende dann wirklich der Turning Point ihrer Promotion. Und das war das Ding schlechthin, wo sie mit einem ganz anderen Thema reingegangen ist. Und auf der anderen Seite stelle ich mir das unfassbar ernüchternd vor, wenn man quasi über mehrere Wochen versucht und auch eigentlich sagt, alles, was ich lese, generiert mir das Ergebnis, es muss funktionieren und es funktioniert nicht. Und ich habe auch, keine Ahnung, 5 Leute befragt und die haben auch keinen Ansatz. Man ist ja wirklich in dem Moment hilflos und das Einzige, was einem bleibt, ist es, nochmal zu versuchen und nochmal zu versuchen. Und in deinem Fall habt ihr das dann irgendwann gelöst bekommen, aber ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man eben wie hier bei euch ein Team hat, mit dem man sich austauschen kann. Also das
absolut
haben ja manche Promotionsstellen gar nicht oder auch Fachbereiche, wo das nicht so angelegt ist, dass man in einem Team wirklich auch sich austauschen kann zu einer Forschung.
Ja, und da tatsächlich bin ich sehr froh, dass ich hier gelandet bin, weil also das Arbeitsumfeld bei uns ist wirklich sehr angenehm.
Mhm.
Wir haben dann auch so in einem, ich sage jetzt mal, Doktoranden- und Kollegenfreundeskreis hier am Lehrstuhl gesagt, also die alle was Ähnliches machen. So, wenn jemand mal ein Brainstorm-Meeting braucht, dann soll die Person einfach eine Nachricht per Mail oder in eine WhatsApp-Gruppe schicken und dann trifft man sich. Und dann haben wir uns dann einfach immer gesagt, wenn eine Person wirklich so an einen Punkt kam, wo einfach, wie du schon beschrieben hast, es funktioniert einfach nicht, haben wir uns dann einfach vor eine leeres Whiteboard gesetzt und einfach überlegt, woran könnte es liegen und könnte man was anderes ausprobieren, was vielleicht zu dem Ergebnis führt. Und das haben wir am Anfang der Promotion mehr gebraucht als jetzt gegen Ende. Aber am Anfang hat das uns wirklich sehr geholfen und auch allein schon zu sehen, dass die Kollegen auch ratlos sind, hilft.
Ja.
Also man fühlt sich dann selber nicht mehr wie der erste Mensch, sondern man denkt dann auf einmal, ja okay, dann meine Gedanken waren vielleicht nicht ganz schlecht. Manchmal denkt man sich auch, oh je, wieso bin ich da selber nicht drauf gekommen? Aber auch das, meine Güte, das gehört auch dazu.
Ja, finde ich auch. Und das finde ich, also klar, das ist sehr super individuell, von Menschen abhängig, aber ich kann den Anspruch verstehen zu sagen, ich möchte gerne die Person sein mit den genialen Ideen, so nach dem Motto. Und ich fände es dann auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn jemand anders mich drauf stößt.
Ja.
Aber wir reden hier von Biomedizintechnik. Also das finde ich so sinnstiftend, wenn ich mir Forschung in diesem Bereich anhöre oder Menschen kennenlerne. Am Ende geht es darum, dass hier Dinge entwickelt werden, die wirklich im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen, die Menschen helfen. Und das ist, da denke ich mir dann so, wer am Ende wirklich dann welche geniale Idee hatte oder auch nicht oder wie zum Schluss der Durchbruch kam, ist auf einer gewissen Ebene zweitrangig, wenn daraus ein richtig cooles Produkt entsteht, was den Menschen helfen kann, was in den Einsatz überhaupt gelangt. Also ja, ist ein bisschen zweischneidig, aber ich finde es schon, überwiegt es am Ende tatsächlich.
Ja klar, also man muss auch sagen, der Bereich hat mich allein schon deswegen interessiert, weil man muss sich keine Fragen darüber stellen, warum macht man das?
Mhm.
Ich hatte wirklich nie die Frage morgens, warum mache ich das jetzt alles?
Ja.
Also es ist auch wirklich sehr angenehm in Freundeskreisen, die nicht das machen, was ich mache, immer zu erklären, man muss nicht sagen, warum man das macht, sondern immer nur, was man macht. Also das ist sehr sinnstiftend und auf der anderen Seite sagen auch immer viele Leute, das ist schon sehr cool, also ihr seid in einem sehr coolen Bereich und ihr helft Leuten. Und da muss man dann aber auch so ein bisschen aufpassen, um dann immer so, wie du sagst, also man ist halt da, um zu helfen, sage ich mal. Also wenn man da hinkommt und dann den Anspruch hat, ja, ich will jetzt der beste Forscher nach Albert Einstein sein, dann weiß ich nicht, ob man in der biomedizinischen Technik wirklich richtig ist. Wie du auch schon erwähnt hast, also mir geht es darum, dass die Sachen am Ende funktionieren.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, auch im Ingenieursbereich oder zumindest habe ich das häufig so erlebt. Ich bin happy, wenn was funktioniert. Und wenn ich daraus noch eine Publikation ziehen kann, umso besser, auch notwendig in der Doktorarbeit. Aber ich bin erstmal happy, wenn es funktioniert. Also da bin ich auch, glaube ich, Spielkind genug, um dann, mich dann zu freuen, ja, okay, jetzt haben wir was aufgebaut, man hat physisch was in der Hand und das funktioniert und die Sinnfrage danach stellt sich ja nicht mehr.
Ja.
Also dann im Idealfall kann man das verwenden. Wenn man es nicht verwenden kann, mei, Erkenntnisgewinn ist Erkenntnisgewinn.
So. Ja, total. Also wir haben vorhin drüber gesprochen, aber nicht hier im Podcast.
Mhm.
Es gibt wirklich gute Gründe, sich für dieses Studium zu interessieren. Entweder weil man sagt, aus Nachhaltigkeitsperspektive, ich schaffe hier etwas, was wirklich eben beim Menschen in die Anwendung kommt. Etwas, was gerade im Hinblick auf unsere Gesundheitslage oder auch den gesellschaftlichen Altersschnitt einfach notwendig ist. Ich muss in irgendeiner Form Technologien schaffen, die einen gewissen Gesundheitsstandard, den wir kennen, halten kann überhaupt. Und im Idealfall möchte man sich ja eigentlich, ist in uns Menschen ein Optimierungsansatz einfach verankert. Von daher, das ist ein, finde ich, total cooles Argument zu sagen, das ist mein Beruf und meine Berufung dann vielleicht auch eher.
Ja.
Und auf der anderen Seite, das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn ihr hier Sachen entwickelt, entweder mit Industriepartnern oder eben, wenn es zu einer Ausgründung kommt, natürlich ist es auch eine Absicherung. Das ist auf jeden Fall ein Beruf, den man dann gewählt hat, wenn man sich vielleicht nicht dann, also ich glaube auch auf Forschungsebene, nicht?
Ja.
Also ihr könnt ja auch aus der Forschung heraus Patent anmelden.
Ja, ja.
Und dann sogar ja, ihr könnt ja selbst im Start-up könnt ihr ja weiter eurer Forschungstätigkeit oder in der, also das muss man ja, das vergessen ja ganz viele, Forschung vielleicht nur an der Uni. Nein, nein, also du bist ja dann Forscher,
ja.
Wissenschaftler in der Industrie. Du
ja,
bist
genau,
ja da also, auch in die Produktentwicklung. So,
ja.
Das ist vielleicht immer ein anderer Ansatz, vielleicht auch wie viel Spielraum und Freiheit man hat dann
ja.
beim Forschen, aber geforscht wird ja auf jeder Ebene.
Ja, ja, absolut. Und da habe ich auch Freunde, die nach dem Master dann direkt in die Industrie gegangen sind, die jetzt aber auch zu wirklich guten Teilen, würde ich sagen, in der Forschung dort gelandet sind. Und die machen dann natürlich anwendungsbasierteres Zeug. Also das ist dann nicht so frei wie bei uns. Also dass man so wie bei mir mit Ultraschall mal schaut, was passiert. Kann man das überhaupt irgendwie halbwegs hinbekommen? Das würde da eher nicht so passieren, glaube ich. Aber also Forschung ist jetzt nicht nur Uni.
Nee,
ich habe auch, wie gesagt,
nicht.
4 Jahre lang am Fraunhofer gearbeitet. Und da wird auch coole Forschung gemacht. Auch Solarzellen waren nicht mein Ding. Aber die Forschungsgruppe, die das gemacht hat, die hat schon cooles Zeug gemacht. Und genau.
Ja, jetzt sind wir relativ weit fortgeschritten in der
mhm.
Zeit. Und mich würde interessieren, zurück zum Thema Neurotechnologien.
Mhm.
Wir haben ja schon gesagt, was dich so ein bisschen daran fasziniert. Wo siehst du Potenzial, wenn wir jetzt auf das Leitinnovationsthema auch gucken, bei den Neurotechnologien? Was ist vielleicht auch so deine, ich sage immer gerne Utopie, aber das klingt dann so nicht erfüllbar, dein Wunsch vielleicht für die Zukunft?
Mein Wunsch für die Zukunft? Also jetzt ganz allgemein gefasst oder zum Leitkriterium?
Zu Neurotechnologien.
Zu Neurotechnologien.
Vielleicht auch zu deinem Forschungsthema. Losgelöst von deiner Person. Wie soll es damit weitergehen im Idealfall?
Also wie soll es damit weitergehen? Also ich finde, Forschung und Förderung könnte noch immer ein bisschen mehr sein. Also ja, das ist natürlich jetzt ein hehrer Wunsch, aber wenn es von der Politik mehr Forschungstöpfe gäbe, damit sich damit mehr Leute auseinandersetzen könnten, dann wäre das auf keinen Fall schlecht, weil ich meine, im schlimmsten Fall hat man mehr Neurotechnik erforscht.
Ja.
Insgesamt ist auch meine Hoffnung, dass die Neurotechnik in Deutschland, Europa und der Welt stark bleibt, damit man da coole Produkte entwickelt. Man hat jetzt natürlich so ein paar große Produkte wie den Herzschrittmacher oder das Cochlea-Implantat, was irgendwie alle kennen. Ich fände es einfach schön, wenn es davon mehr gäbe. Wenn man in 20 Jahren zurückschaut und sagt, ja, okay, cool, die 2020er und 2030er Jahre, das waren so Zeiten, da wurden viele coole Implantate irgendwie rausgebracht. Das ist so mein großer Wunsch. Ich finde, das ist gut angelegtes Geld von der Politik oder von privaten Geldgebern. So insgesamt mein Wunsch an die Neurotechnik, jetzt spezifischer auf unseren Fachbereich, da kann ich jetzt gerade auch nicht so viel zu sagen. Ich bin da, glaube ich, zu verkopft, zu tief in meinem Forschungsfeld.
Ja, kann ich
drin.
Verstehen. Ja.
Mich würde persönlich sehr freuen, würde das Energieversorgung tiefliegender Implantat mit Neuro, mit Ultraschall zu einer besseren Anwendung kommen. Jetzt geht es auch wieder in Richtung in Leitinnovationsthema. Personalisierte Medizin, dass man einfach miniaturisierte kleine Implantate hat, die durch Ultraschall mit Energie versorgt werden, dass man dann einfach so ein Set an Implantaten hat, was man für verschiedene Krankheiten nutzen könnte. So, das wäre meine Hoffnung für meinen speziellen Bereich. Mal schauen, wohin es führt. Mein Wunsch, jetzt ganz frei gesagt, dass man in 15, 20 Jahren vielleicht die ersten kleinen verteilten Implantate hat, die mit Ultraschall versorgt werden, die irgendwo im Körper platziert werden und dass das dann wirklich funktioniert.
Ich finde, das sind schon sehr gute Wünsche. Ich sage immer, ich bin keine gute Fee und leider kann ich es durch den Podcast auch nicht in Erfüllung gehen lassen.
Ja.
Aber das ist ja ganz schön, dadurch, dass du aus der Forschung kommst, setzt du realistische Zeiträume.
Ja.
Wenn man so hört, 15, 20 Jahre, das ist ja noch richtig lange hin. Aber wenn man dann erstmal ein Produkt hat, was überhaupt funktionieren könnte, geht es erstmal in eine Studie.
Ja, genau.
Dann geht es vielleicht noch in die zweite Studie. Und dann hat man eventuell die Freigabe, dass es wirklich zum Einsatz kommt. Deshalb finde ich, zu sagen, ich hoffe, in 15 bis 20 Jahren findet das wirklich statt und kommt zum Einsatz, ist schon ein cooler Wunsch und kein unrealistischer Wunsch.
Ja, ich hoffe. Also ich bin nicht der Einzige, der daran forscht. Also wie ich schon am Anfang erwähnt habe, gibt es da auch einen gewissen internationalen Druck,
ja,
weil die anderen auch was machen und man da auch mithalten will. Mal schauen.
Benedikt, vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst.
Danke fürs Interview.
Sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt da draußen, dann dürft ihr Benedikt gerne kontaktieren, sowohl zu seiner Promotion und allem, was dazugehört, als auch zu seinem Forschungsthema.
Sehr, sehr gerne.
Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten werde ich natürlich auch nochmal die Universität Freiburg verlinken, falls ihr sagt, das klang jetzt alles so spannend und auch schon, was ihr im Studium an Möglichkeiten habt. Ja, ich blicke hier gerade aus dem Fenster. Leider heute auf einen etwas grau anmutigen Campus. Das liegt aber primär an Wetter. Ansonsten ist der Campus wirklich sehr modern, ja, sehr jung.
Ja.
Und da ich jetzt gehört habe, dass hier fast, also es wirkt so 80-prozentige Sonnenstrahlquote, mehr oder weniger. Das ist anders bei uns im Norden. Nee, also von daher, auch wenn ihr Lust auf Freiburg habt, checkt das gerne mal aus und ich freue mich auf die nächste Doppelfolge, wo wir uns eben mit Cochlea-Implantaten mehr beschäftigen werden und dann nach Hannover blicken. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.
Tschüss.